plötzlich dran. Über die gegenwärtigen Himmel. Darüber sagt die Schrift große und wunderbare Dinge, wie sie im allgemeinen Sprachgebrauch und der allgemeinen Anschauung der sogenannten Christenheit, die es ja nach der Schrift nicht gibt, ziemlich unbekannt ist. Die Himmel, was sagt die Schrift, was lehrt Gottes Wort über die gegenwärtigen Himmel? Wenn ich das Wort gegenwärtig unterstreiche, so geht schon daraus hervor, dass es auch vergangene Himmel gab, die einmal waren, und dass es zukünftige Himmel gibt, die einmal sein werden. Man kann auch sagen, es gibt untere Himmel, es gibt die sogenannten Mittelhimmel und gibt die überhimmlischen Regionen. So kann man das auch einteilen. Nach verschiedenen Gesichtspunkten kann man das, was die Schrift die Himmel nennt, betrachten. Wir wollen nach den einfachsten Gesichtspunkten versuchen, einen Blick zu gewinnen für die wahre Welt. Denn was wir hier leben, was wir hier sehen, was wir erleiden und erlieben und ertragen, das ist nur eine Scheinwelt hier unten. Diese Erde ist nur eine Pflanzschule der Geister, sagte schon Goethe. Und er hat viel gewusst. Aber die Schrift weiß unendlich mehr, als Altmeister Goethe wusste. Und deshalb halten wir uns allein an die Schrift, die Mittelhimmel oder die gegenwärtigen Himmel. Ich will zunächst einmal nur die drei Arten von Himmel nennen. Die vergangenen Himmel, die einmal waren, die gegenwärtigen Himmel, wie sie jetzt sind, das ist unser Thema für heute früh, und die zukünftigen Himmel, wie sie sein werden, davon nur ein paar kleine Andeutungen. Zunächst also die vergangenen Himmel, 2. Petrus 3, Vers 3 bis 6. Zuerst sollt ihr dieses wissen, dass in der Endzeit oder in den letzten Tagen, es gibt 7 verschiedene Ausdrücke für das, was wir Endzeit nennen müssen, also die Zeit um das Ende, die auslaufende Gnadenzeit und die sich anbahnende Drangsalzzeit, die im ganzen 7 Jahre dauert und die überleitet ins 1000-jährige Friedensreich. Das alles ist die Endzeit, die künftige Zeit. Als Erstes sollt ihr wissen, dass in der Endzeit oder in den letzten Tagen oder in der Lichtzeit Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln, nicht nach dem Wort Gottes, sondern nach ihrer eigenen Triebhaftigkeit. Jetzt richten sie ihr Leben ein und spotten über göttliche Dinge. Und sagen, wo ist die verheißene Ankunft? Ihr redet immer von dem wiederkommenden Herrn, wo ist er denn? Nicht wiedergekommen? Seit 2000 Jahren ist er nicht wiedergekommen. Da kommt er auch nicht wieder. Ihr lebt in einem Wahn. Diese Stimmen, die mehren sich stark, unerhört stark. Bei uns in Deutschland mehr als hier in der Schweiz. Seitdem die Vögel schlafen sind, bleibt alles wie von Anfang an. Nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dieses verborgen. Wenn einem eine göttliche Wahrheit verborgen ist, dann ist sie deshalb verborgen, nicht weil man zu wenig oder zu viel Verstand hat. Manche sagen, ich bin ein viel zu gebildeter, aufgeklärter Mensch mit den Naturwissenschaften und so weiter zu Hause, als dass ich euren Unsinn glauben könnte. Sagen heute viele, viele, die haben zu viel Verstand. Und andere sagen, ach, diese Sachen, die sind mir allzu schwer, das begreife ich nicht. Die meinen, sie hätten zu wenig Verstand. Das ist nicht die Ursache, dass man nicht glauben kann, sondern nach ihrem eigenen Willen ist ihnen verborgen, die wollen gar nicht glauben. Die wollen das nicht. Denn sie wissen, wenn das Wahrheit ist, dann muss ich ja mein Leben danach einrichten. Und deshalb wollen sie nicht glauben. Die da sagen, sie könnten nicht glauben. Nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dieses verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend oder bestehend aus Wasser und durch Wasser, durch das Wort Gottes, durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt, die nicht mehr da ist, die einmal war, von Wasser überschwemmt, das war nicht die Sintflut. Das war die erste Katastrophe. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde wurde oder ward Tohu Wabohu, wüstend, sehr untergegangen. Das war einmal. Aber das will man nicht wissen. Man glaubt an eine Evolution von Jahrmillionen und so weiter. Durch die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Gut, das waren die Himmel von Alters. Aus Wasser, durch Wasser. Das Wasser war das Urelement, aus dem alles entstand. Das Wasser ist eine wunderbare Kraft. Und die Meere, wie sie heute sind, die sind zum Beispiel, um nur eins herauszugreifen, so erfüllt von der Möglichkeit, die ganze Menschheit auf Jahrmillionen zu ernähren, durch das Plankton und so weiter, wovon man auch noch wenig Gebrauch gemacht hat, weil man es noch zu wenig kennt. Das ist ein Wunder, das Meer ist ein Wunder. Der größte Teil der Erdoberfläche ist der Meer, nicht Wasser. Ja, es sind ja nur 21% Erde und das andere ist ja Wasser. Von all das her waren diese Himmel und sind aus Wasser entstanden und sind durch das Wasser überschwemmt. Das war der erste Gerichtsakt Gottes untergegangen. Jetzt geht's weiter. Die jetzigen Himmel aber, die jetzt sind, das sind die jetzigen Himmel, die gegenwärtigen Himmel und die Erde sind durch sein Wort, durch das Wort Gottes, aufbewahrt für das Feuer. Das ist das zweite Gerichtsmittel unseres Gottes. Feuer. Vergangene Himmel sind durch die Wasser runtergegangen. Die gegenwärtigen Himmel und die Erde, die Himmel und die Erde, werden einmal durch das Feuer des Gerichtes untergehen. Noch nicht so schnell. Das ist das nach dem tausendjährigen Reich. Die meisten Leute, die glauben, oh, wenn mal die Atombomben kommen und wenn mal die Atomkriege da sind, dann wird alles unter. Nein, wird nicht alles unter. Da gibt es noch allerhand gewaltige Dinge, von denen wir eigentlich erwähnen wollen. Und am Nachmittag besonders von den Kriegen, die dann noch ausbrechen und einen prophetischen Blick verschaffen wollen. Also noch einmal, die jetzigen Himmel sind durch das Wort Gottes für das Feuer aufbewahrt, auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Die bewusst gottlos sein wollen, die verderben, die gehen unter in diesem Gerichtsfeuer. Und die anderen, die werden vorher weggenommen, bewahrt, wunderbar gerettet. Und dann ist die Rede noch von den neuen, zu den künftigen Himmeln. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel. Viel größer, schöner, herrlicher als die jetzigen Himmel. Die jetzigen Himmel werden verbrennen, alle miteinander. Aber wir warten auf die neuen Himmel. Neue Himmel. Und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Die Gerechtigkeit ist der Herr Jesus. Und er ist einmal durch diese Erde gegangen und als Verbrecher beseitigt worden. Aber es kommt eine Zeit, da wird er, der Christus Gottes, das Haupt und seine Glieder wohnen in den neuen Himmeln und in der neuen Erde. Da hat er seine Wohnung. Vorher war er ein Pilger, ein Fremdling, ein Wanderer, ein Verfolgter, den man umbrachte in den jetzigen Himmeln und in der jetzigen Erde. Aber in den künftigen Himmeln, der kommenden Erde, da wird er wohnen, in welchen die Gerechtigkeit wohnt. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Deshalb, da ihr dieses erwartet, wendet Fleiß an ohne Flecken und tadellos vor ihm erfunden zu werden in Frieden. Haltet Frieden untereinander, haltet Frieden mit Gott und der Friede Gottes wird euch erfüllen. Weil wir wissen, diese Welt geht unter, geht bald unter. Und wer das nicht wissen will oder wissen kann, der ist nicht etwa zu gescheit oder zu dumm, sondern seine Herzenseinstellung ist falsch. Wenn wir Gott und sein Wort glauben, dann werden wir ihn erkennen. Wenn wir uns demütigen vor Gott und erkennen, du bist so groß und ich bin so klein, du bist so rein und heilig und ich bin so unrein und unheilig, du bist so wunderbar strahlend und ich so elend und schmutzig, Wenn wir das einsehen und bestehen, dann kann Gott uns seine tiefsten und herrlichsten Schätze aufschließen, zeigen und ins Herz hineingeben. Nach ihrem eigenen Willen ist ihnen verborgen, dass Himmel waren, untergegangen im Wasser, dass die jetzigen Himmel und die Erde untergehen im Feuer und dass die kommenden Himmel und die kommende Erde bestehen werden vor ihm in Heiligkeit und Gerechtigkeit, ohne Schuld und Sünde, ohne Not und Angst, ohne Tod und Grauen. Er wird ein Leben sein, das können wir uns gar nicht vorstellen, so groß und wunderbar. Nach ihrem eigenen Willen ist ihnen das verborgen. Sie wollen das gar nicht hören, sie wollen das gar nicht wahrhaben. Sie flüchten sich in all die Surrogate, in all die Ersatzmittel für die Liebeslust unseres Herzens. Und diese Ersatzmittel, die können uns nicht befriedigen und beglücken. Das einleitet drei Arten von Himmel, die vergangenen, die gegenwärtigen, die künftigen. Und nun wollen wir uns mit dem Himmel beschäftigen, mit den Himmeln, im Hebräischen ist das immer die Mehrzahl, mit den Himmeln, die jetzt sind. Und wollen dafür jetzt einen Blick gewinnen. Denn unser Wandel, unsere Sehnsucht, unsere Liebe, unsere Hoffnung, die Wurzeln unserer Kraft, die Streuung unserer Freude und Seligkeit, die fließen nicht auf der Erde, die fließen von den Himmeln. Unser Wandel ist im Himmel. Wir suchen, was droben ist, wo der Christus ist. Schickt das Herz da hinein, wo ihr ewig wünscht zu sein. Deshalb nun ein Zeugnis über die gegenwärtigen Himmel. Erstens, in diesen gegenwärtigen Himmeln, die jetzt sind, die aber untergehen, verbrennen werden, hat ein einziger die Vollmacht. Nicht der Teufel, nicht die Dämonen, sondern der Herr Jesus Christus, dem hat der Vater gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben, alle Gewalt in den Himmel und auf der Erde. Er ist mit seinem Blut durch die Himmel gegangen und hat die Himmel gereinigt. Alles, was hier auf Erden geschieht, das steigt auf zu den Himmeln in einer gewissen Geschwindigkeit und ist dort deponiert die Ägypter, die nennen das, das sind die heiligen Schränke unseres Gottes. Das sind alle Bilder, alle Erlebnisse. Die sind nicht ausgetilgt, die sind noch da. Erst das, was wir unter das Blut Christi bringen, von unserem Leben, von unseren Sünden, von unseren Ängsten, von unseren Nöten und Belastungen, was wir unter die Sünden auflösende Kraft des Blutes Christi bringen, das ist nicht existent, das ist nicht mehr da. Daran will selbst Gott nie mehr gedenken. Aber was noch nicht unter das Kreuz von Golgatha gebracht ist, was man noch mit sich herumschleppt, das in den Himmeln und das auf der Erde, das ist doch existent. Und das ist dort oben irgendwie in irgendwo aufbewahrt. Zum Beispiel in den Büchern der Werke. Ist alles aufbewahrt, was noch nicht durch das Blut Christi gesühnt und getilgt ist. Und dass heute, dass jetzt die Möglichkeit besteht, dass aus unserem Leben alles, was Finsternis, was Sünde, was Schande, was Fluch, was Verderben, was ekelhaft und böse ist, womit wir nicht fertig werden, was uns belastet, dass das aufgelöst werden kann und beseitigt werden kann, als wäre es nie gewesen, dass das möglich ist. Das ist ein unvorstellbar großes Wunder. Da sollten wir den Leuten sagen, es gibt ein Mittel, es gibt einen Weg, dass alles, was Angst und Not und Verfehlung und Schande und Fluch in unserem Leben ist oder war, dass das aufgelöst wird, verschwindet, dass man davon los ist und aufatmen kann und jauchzen die Hände und die Herzen zum Himmel erheben kann und anbeten kann. Jawohl, das besteht. Und das dürfen wir den Leuten sagen. Und sobald es ein Mensch fasst, da verwandeln sich seine Leidenstränen, seine Schmerzenstränen über sein verlorenes Leben, verwandeln sich in Freudentränen. Das ist eine der wunderbarsten Verwandlungen, die ich erlebte, wenn Menschen sprachen und beichteten ihre Sünden und sagten, ich muss mal versorgt werden, ich komme ins Irrenhaus, ich komme nicht durch, ich bin verseucht von meinen Jugenderlebnissen, schon in der Kindheit und so weiter, von einem Fluchgeist, von einem bösen, schmutzigen Sexualdämonen. Ich bin gar nicht frei, ich bin ein verzweifelter Mensch und weinen darüber. Das habe ich ungezählt oft erlebt. Und wenn wir dann die Botschaft hören und fassen, Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns frei von allen Sünden. Und wenn der Sohn frei macht, dann macht er völlig frei. Da verwandeln sich die Freudentränen, nein, die Schmerzenstränen, die Leidenstränen in Freudentränen. Wenn man das mal so miterleben darf, das ist das Wunderbare. Und das wünsche ich euch, nicht nur, dass ihr das erlebt habt, sondern dass ihr auch fähig werdet, andere da hineinzuführen. Indem er ihnen die Möglichkeit gibt, einmal alles die Nöte zu sagen, die das Herz belasten und wählen und dann die frohe Botschaft sagen. Die frohe Botschaft, die ihr schon hundertmal, tausendmal gehört habt, von dem Kreuzen der Auferstehung und der Sühnkraft des Todes und Lebens Jesu Christi. Das ist also das Erste. Christus hat Vollmacht und ich müsste jetzt eine ganze Anzahl von Hebräerstellen euch ins Gedächtnis zurückrufen. Er hat Vollmacht über die Himmel dort oben. Kein anderer Geist, keine andere Macht. Unser Herr, dein Heiland, hat dort oben die Vollmacht. Der Heiland, den du deinem Leben übergeben hast, oder ist ihm heute, wie du ihn jetzt übergeben kannst, der hat Vollmacht über die Himmel. Er spricht über die Erde. Und noch mehr über die Totenräume dort unten. Er hat alle Gewalt im ganzen Weltall. Das ist Nummer eins. Zweitens. Solange wir noch nicht bewusst in Christus uns geborgen haben und die vollbrachte Erlösung im Glauben ergriffen haben, unser Leben in ihm geborgen wissen, so lange steigt unsere Sünde hinauf in die Himmel, verunreinigt die Gewissen in die Himmel, führt dort eine gewisse Existenz unserer Sünden, Schulden, Sündenlast. Und deshalb lesen wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium Kapitel 15 vom verlorenen Sohn: Vater, ich habe gesündigt gegen die Himmel und vor dir. Er hat sich versündigt, nicht nur an Gott, sondern auch gegen die Himmel. Er hat die Himmel verunreinigt durch seine Sünde. Unsere Sünden, auch wenn sie im Verborgenen geschehen, steigen hinauf zum Himmel als eine Anklage gegen uns. Und in dem Augenblick, wenn wir das dem Herrn sagen, unsere Sünde bekennen, dann tritt der Sohn Gottes, der jetzt dort oben ein höheres Amt hat, als er Ämter ausübte, nämlich das Amt als Hohepriester, dann verwendet er sich für uns. Gleichzeitig verwendet sich noch ein anderer für uns bei Gott, das ist der Heilige Geist. Er tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der Sohn und der Heilige Geist, mein Vater. Und da werden zwischen denen dreien wird die Existenz unserer Sünden erledigt. Wird unsere Sünde annulliert. Im Augenblick, wo wir sie bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das wirkt sich aus. Und deshalb blicken wir hinauf in den Himmel, in die Himmel, bis ans Herz des Vaters und wissen, dort sind unsere Sünden. Schon jetzt. Sie sind uns gewissermaßen, wie die Bibel sagt, vorausgegangen. Aber sie können jetzt beseitigt werden. Sie können aufgelöst werden in nichts, in nichts. Unsere Sünden. Beide. Und die der ganzen Welt. Denn sie sind ja bereits bezahlt. Durch das Blut Jesu Christi, durch sein Kreuz und seine Auferstehung. Und wenn wir diese Bezahlung annehmen, als unser höchstes Gut, nichts habe ich zu bringen, alles hätte ich zu. Sein Blut macht allen Schaden gut. Wenn wir die Bezahlung annehmen, sagen, oh Herr, ich kann meine Sünden nicht in Ordnung bringen. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, die ist vorbei. Aber du kannst es. Und wir ergreifen das Opfer des Kreuzes und die Kraft seiner Auferstehung. In dem Augenblick werden unsere Sünden getilgt. Denn sie sind ja bezahlt, de jure, von Rechts wegen, am Kreuz. Und wenn wir das ergreifen, und da sind sie bezahlt, de facto, in der Tat, in Wirklichkeit. Meine Freunde, das ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist so einfach, dass es ein Kind verstehen kann. Ein 14-jähriger Junge kann das verstehen. Ein 12-jähriges oder 16-jähriges Mädchen kann das begreifen. Wenn sie aus der Wahrheit sind, wenn sie innerlich berufen sind, wenn sie sich schlucken lassen, hinein in Christus. Die Sünde reicht hinauf in die Himmel. Ich habe gesündigt gegen die Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner geringsten Knechte und so weiter. Und da sagt der Vater, nein, nein, du sollst nicht mein geringster Knecht werden, du sollst noch über den Erstgeborenen erhöht werden. Du sollst einmal alles ererben, sagt der Vater. Zu dem heimgekehrten Lump, der sein Geld verbrachte am Schweine drauf, in der Sünde, der wird so erhöht, weil er bekennt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Vater, mach mich ganz klein. Nein, sagt der Vater, jetzt mach ich dich ganz groß. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Das ist so überwältigend, dass wenn das ein Neger oder irgendeiner, der noch nicht Evangelium hörte, wenn er das zum ersten Mal hört, dass der aus dem Staunen nicht herauskommt. Und wir haben uns daran gewöhnt, das zu hören und gepredigt zu bekommen. Und berührt unser Herz gar nicht mehr. Statt dass unser Herz immer glühender, immer brennender, immer glückseliger wird in dieser vollen Erlösung. Drittens, dort oben im Himmel erzählen uns die russischen und die amerikanischen Flieger, dort oben im Himmel, da ist nichts. Es ist kalt, dunkel. Da ist das Nichts. Es gibt keinen Gott. Wir haben sind ins Weltall hinaufgeflogen. Wir haben keinen Gott gesehen. Alles schwindet, sagen, besonders die Russen. Nicht die Flieger als solche, sondern der Kommunismus, die Weltanschauung, der Atheismus. Aber die Schrift redet von Kriegsheeren in den Himmel. Das will ich euch vorlesen, was die Bibel sagt. Ich will euch jetzt nicht euch sagen, wie ich mir das denke, sondern was die Schrift sagt von den Kriegsheeren im Himmel. Das soll ein dritter Punkt sein, Offenbarung 19,14. Ihr werdet da ein paar interessante Dinge vernehmen, die ihr glauben dürft, bei Gottes Wort es sagt, die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm, dem Herrn Jesus, der den Namen hat, treu und wahrhaftig, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weiser, reiner Leinwand. Wenn wir gerecht werden durch den Glauben, bekommen wir ein neues Gewand. Das sehen wir nicht mehr. Wir haben noch unsere alten Kleider im Kleiderschrank. Aber vor Gott und vor den Engeln und Dämonen haben wir weiße Gewänder, weiß. Wie geschrieben steht, die weiße Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Die Gerechtigkeit Jesu Christi wird uns gegeben. Das weiße Gewand der Gerechtigkeit, Kraft seines Blutes und seiner Auferstehung. Wir stehen nicht mehr im besudelten Gewand unserer Selbstgerechtigkeit da. Das ist wunderbar, groß und gewaltig. Und diese, die ihm angehören, die seinen, die folgen ihm auf weißen Pferden. Als der Jesus auf Erden war, ist er nie auf einem Pferd geritten, nur auf einem Esel, einem grauen Esel. Denn er kam auf Erden, um die Sünde zu sühnen. Aber wenn er einmal Krieg für die Gerechtigkeit, seine Herrlichkeit offenbart, dann reitet er auf einem weißen Pferde. Das Pferd ist ja das Symbol des Krieges, ist ja das Symbol der Kraft und der Stärke. Und die bei ihm sind, die mit ihm sind, alle seine Heiligen. Und dazu gehört auch die Gemeinde des Körpers Christi hier. Die gehören auch dazu, zu denen, mit ihm. Ich habe diese Stellen hier gründlich angesehen. Wir sind Sünd und sind Eng und sind Meta. Das heißt, wir sind in ihm und mit ihm und bei ihm. Werden wir mit ihm in diesem großen Siegeszug mit ihm einmal die Siege hinausführen zur Vollendung. Und diese Heere sind bereits in den Himmeln, die mit ihm, die Kriegsheere in den Himmeln, folgen ihm, dem Herrn, auf weißen Pferden angetan mit weißer reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes Schwert, damit er die Nationen schlage und wird mit eiserner Rute, mit der Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen, wird er dann seine Aufgaben ausführen. Und dann trägt er einen Namen, der Herr der Herren. Und der König der Könige, alle Machthaber, König heißt eigentlich Machthaber, alle Machthaber auf Erden und im Himmel, und alle Herren auf Erden und im Himmel, es gibt Himmel, der Herren im Himmel, Herren auf der Erde und Herren in den Totenreichen. Aber der Herr aller Herren ist Jesus. Glaubt das, sagt das den Mächten, die euch anfechten wollen. Weißt, ihr Trauergeister, ihr Sündengeister, ihr ihr Mammonsgeister, ihr Deichteufel, ihr Neidteufel, ihr Streitteufel. Weiß im Namen Jesu, Jesus ist mein Herr und sein Leben ist mein Leben und mein Leben habe ich ihm geweiht und weihe es ihm Tag und Nacht aufs Neue. Müsst ihr das aber auch tun, ja, dann werdet ihr das erleben und erfahren. Dort oben sind Kriegsheere. Ich will noch etwas vielleicht von den Kriegsheeren euch vorlesen, weil das ja ein sehr interessantes Kapitel ist. 17, 14 aus der Offenbarung. Und da heißt es, die werden, der Das Tier in der Endzeit, der Herrscher der Endzeit heißt Das Tier. Und dieses, wenn wir entrückt sind, dann wird Das Tier, wird alles hier noch glauben, oder die das Wort Gottes bekennen, oder die den Namen Jesu bekennen, werden alle umgebracht werden. Alle. Alle. Heute hatten wir es billiger. Heute können wir glauben und keiner tut uns was. Du kannst nicht, wie oft macht das schon, kannst sagen, ich höre dem Herrn an, ich bin ein Eigentum Jesu, komm auch zu Jesus und so weiter. Das habe ich oft gemacht als junger Christ, mich auf Machtplätze gestellt und habe mir vorher die Erlaubnis geholt. Aber sonst wird man verhaftet und abgeführt, ja, wenn man keine Erlaubnis hat. Ne? Mal auch schon passiert. Meine lieben Freunde, es ist wunderbar, dass dann das Tier den Krieg erklärt, und zwar den Lamm. Das Tier und seine Mitarbeiter werden dem Lamm, das ist der Herr Jesus, Krieg ankündigen, und das Lamm wird sie überwinden. Denn er, das Lamm, ist der Herr der Herren und der König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Und das sind drei Namen, die gibt der Apostel Paulus uns der Gemeinde. Wir sind berufen. Berufen mit heiligem Ruf. Und sind auserwählt, vor Gott leben in der Welt. Und glauben an ihn, oder wir sind ihm treu. Glauben oder Treue, Pistis, ist im Griechischen das gleiche Wort. Meine Lieben, das ist eine gewaltige Wahrheit. Das Lamm siegt über das Tier. Jesus trägt den Sieg davon, denn er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und wenn einem Menschen angeboten wird, dieser Herr aller Herren, dieser König aller Könige, der hat dich lieb, der hat sich für dich geopfert, der ist für dich auferstanden, der hält alle seine Schätze, alle seine Vollmacht, alle seine Herrlichkeit für dich bereit, er lädt dich ein, komm mit deiner Not, komm mit deiner Angst, komm mit deinen Sünden, komm mit deinem ganzen Bankrott, mit deinem ganzen Elend, komm, komm, er nimmt dich an, er zieht dich an sein Herz, er vergibt dir alles, alles und macht dich zu einem neuen, strahlenden Menschen und du darfst Teilhaber sein seiner Herrlichkeit. Und dieses Angebot schlagen die Menschen aus, sollte man das für möglich halten. Sollte man das für möglich halten? Das ist gar so, wenn da ein Strafentlassener, ein Zuchthäusler kommt mit zerrissenen Gewanden, hat keinen Beruf und gar nichts mehr, weiß nicht, wo er leben soll. Und ein reicher Herr, ein hoher Millionär, der sagt, komm, ich nehme Sie an, kommen Sie zu mir, Sie gefallen mir, ich helfe Ihnen. Ich gebe Ihnen neue Kleider und eine neue Wohnung und Sie sollen dann lernen und studieren, was Sie können. Und ich werde Ihnen helfen, Sie sollen einmal mein Erbe sein, sollen einmal alles ererben. Angenommen, ich konstruiere eben ein Märchen. Und der würde sagen, nö, danke, ich will lieber weiter hungern und weiter da verkommen in meinem Dreck. Sollte man das für möglich halten? Das ist die Situation, in der heute jeder Mensch steht, dem großen, wunderbaren Herrn gegenüber. Er gibt uns alles. Gott gibt uns seinen Sohn und mit dem Sohn gibt er uns alles und gibt sich selbst, der Vater, um uns in die Sohneswürde hineinzuführen. Das ist Gnade, das Evangelium. Und wenn wir das Menschen ins Herz sagen, unter vier Augen am besten, ich habe kaum noch einen gesehen, der davon nicht berührt war. Ich habe tausende von Aussprachen gehabt in den 49 Jahren meines Dienstes. Aber ich habe noch keinen gesehen, der einfach das, oder ganz wenige, das ablehnen. War mein, einer sagte mir, mit dem ich Abitur gemacht habe, nein, ich habe gesündigt und will für meine Sünden mein Grab stehen. Das ist gut, dann gehst du verloren. Jawohl, sagt er, dann gehe ich halt verloren. Gnade, dass man zu viel ist, will ich nicht. Gnade, gnadig werden will ich nicht. Ich habe gesündigt und will für meine Sünden Grab stehen und will ernten, was ich gesät habe, hat er gesagt. Ja. Das war ein akademisch gebildeter Bauer, Landwirt, hat Landwirtschaft studiert. Der sagte mir das. Auf der Straße. Nach drei Tagen, da ist er verunglückt mit seinem Wagen. Ja. Dann lag das Elend da. Dann war er ansprechbar. Aber ich will keine Begebenheiten erzählen. Ich will euch in die Himmel hineinschauen lassen. Das ist das Dritte, in dem Himmel sind Krieg, Ehre. Nicht so gut wie die Schweizer Soldaten, oder die Deutschen, oder die Amerikanischen, oder die russischen Soldaten. Das sind Kriegsehre. Von einer ungeheuren Kraft. Da müsst ihr mal nachlesen. Die haben eine Kraft in ihrem Körper. Und die haben eine Fähigkeit und Möglichkeit, diese Himmelsgeräuschen einzugreifen in das irdische Geschehen. Aber Jesus ist da. Das Lamm wird ihn überwinden. Und diese gewaltigen Heer. Da steht Myriaden mal Myriaden. Eine Myriade sind 10.000. Myriade mal eine Myriade, das sind 100 Millionen. Und Myriaden mal Myriaden, das sind Hunderte von Millionen. Das sind Milliarden von Kriegsheeren. Die greifen einmal ein in der Endzeit und werden besiegt werden, wenn Jesus ist Sieger. Und dann wird das tausendjährige Reich aufgerichtet. Das werden ja alle miterleben. Dass ihr nicht erschreckt, wenn ihr mal diese Dinge seht und denkt, was ist denn das da? Das erfahre ich euch. Weil es die Schrift sagt. Aber ich will weitergehen, um das Wichtigste zu sagen. Viertens. Ein Mensch kann nicht leben ohne Anbetung. Anbeten heißt, sich selbst einer Sache oder einer Person völlig hingeben. Es gibt keinen Menschen, der nur allein aus sich und für sich leben kann. In unserer Herzenstiefe wohnt ein Streben, sich einem größeren, heiligen, Unbekannten aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, enträtseln sich der wenig Unbenannten. Wir heißen fromm sein. Ja, nur sind eben die meisten Menschen nicht dem lebendigen Gott, dem Vater in Christo Jesu, dem wahren Gott hingegeben, sondern sie sind den Dämonen hingegeben. Sie beten, sie treiben Engel zum Himmelsdienst. Der eine, der schwärmt für die Wissenschaft, der andere für die Kunst, der dritte für den Sport, der vierte für die Mode, der fünfte für den Mammon, der sechste für die Fleischeslust und Unzucht. Das höchste ist die Liebe, aber auf der untersten Sphäre ist gar nicht wahr. Aber irgendetwas, der Mensch auf irgendetwas, was ihn ganz ausfüllt, von dem er sich füllen und erfassen lässt. Und das ist, wie gesagt, beim Geizen, beim Geizhals der Mammon, und bei dem Unzüchtigen ist das die Erotik, die Fleischeslust, und beim anderen ist es der Fußball. Ja, in Deutschland ist es verrückt. Als das Fußballspiel war, England-Deutschland, die Weltmeisterschaft, da haben im Ganzen über 400 Millionen das miterlebt am Fernseher. Über 400 Millionen Menschen haben es miterlebt. Ich habe amtliche englische Berichte darüber, war ein Bericht irgendwo gelesen. 400 Millionen. Und ja, natürlich, das war dann Deutschen das erste Tor schossen. Oh, das war was. Und dann, naja, vielleicht haben es manche von euch auch gesehen. Jedenfalls, irgendetwas braucht der Mensch, wofür er sich hingibt. Irgendetwas. Und nun versteht ihr vielleicht das Wort, dass man anstatt dem lebendigen Gott zu dienen, den Himmel dient. Wobei zu bedenken ist, dass zu den Himmeln auch die Unterhimmel gehören, die von Dämonen erfüllt sind, wo der Satan sein Hauptquartier hat. Die gehören auch zu den Himmeln. Das ist auch Himmelsdienst. Und die Grenze zwischen Engelsdienst und Dämonendienst, die ist sehr fließend. Es gibt viele sogenannte große christliche Werke, mit viel Erfolg, mit viel Geld, mit viel Macht imponieren. Das ist nichts weiteres als Engelsdienst. Natürlich nennen sie den Namen Jesu, selbstverständlich, sind Formen, sind extra Formen. Aber im tiefsten Grunde glauben die an ihre eigene Frömmigkeit. Und davor warnt die Schrift. Aber ich will euch das vorlesen, dass zu diesem für jeden, was in der Himmel ist, auch der Himmelsdienst gehört, Apostelgeschichte 7, 42. Ich weiß, ich rühre heute früh ein paar heiße Eisen an, aber das macht nichts. Je näher das Ende ist, umso klarer müssen wir sehen, umso entschiedener muss unsere Lebenshingabe an Christus sein, umso völliger unsere Freude und unsere Gewissheit des Endsieges unseres Gottes und Herrn. Apostelgeschichte 7, 42, da steht Folgendes geschrieben. Gott aber wandte sich ab, nämlich als Israel das Kalb, das goldene Kalb anbetete. Auf diesen zu Füßen des goldenen Kalbes lagen nackte Mädchen und da war die Unzucht, das war dann der Gottesdienst. Aber darüber will ich nicht sagen, die Schrift gibt viele Andeutungen dafür. Gott wandte sich ab und gab sie dahin, sein Volk Israel, dem Heere des Himmels zu dienen. Wie geschrieben steht im Buch der Propheten, habt ihr etwa mir 40 Jahre lang in der Wüste, das war die Wüstenwanderung, dauerte 40 Jahre, habt ihr mir Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht aus Israel? Ja, ihr nahmet die Hütte des Moloch auf und das Gestirn eures Gottes Renfahren. Die Bilder, die ihr gemacht habt, die habt ihr angebetet. Die habt ihr angebetet, aber nicht den lebendigen Gott. Immer nur wenige sind durchgestorben in ihrem Glauben zu dem lebendigen Gott. Das ist heute so, das war bei Israel auch so. Da waren nur etliche in der Totalhingabe von den vielen Leuten, von den vielen kriegsfähigen Männern, von den 600.000 kriegsfähigen Männern, die auch so sind, zwei ganze angekommen im Heiligen Lande. Und die anderen, die sind gescheitert. Auch der Mose. Auch der Mose. Aber der ist am Kuss Gottes gestorben und durfte dann doch auferstehen und ist später auf dem Berg der Verklärung erschienen. Ja, dem Herrn Jesus und den drei Lieblingsjüngern. Das sind gewaltige, wunderbare Dinge von einer tiefen prophetischen Bedeutung. Ihr habt nicht mir gedient, ihr habt euren Göttern gedient. Ihr habt den Himmelswesen gedient. Den Dämonen oder den heiligen Engeln. Das ist Engelsdienst, das ist Fromm, das sind die weißen Götter und die Dämonen, das sind die schwarzen Götter. Der Dienst der heiligen Engel, das ist die weiße Magie. Und der Dienst der dunklen Dämonen, das ist die schwarze Magie. Heute noch sind diese beiden Arten Magie weit verbreitet. Nicht nur unter den Gottlosen, das ist hauptsächlich die schwarze Magie, sondern auch unter den Frommen, das ist die weiße Magie. Aber ich will darauf nicht eingehen, ich will dir nur zeigen, was da alles ist im Himmel dort oben. Das ist da nicht mehr Raum. Das sind alle Art von gewaltige Dinge, die dort vorbereitet werden, die dort aufbewahrt werden. Werden wir gleich sehen. Ich gehe weiter. Wenn ein Mensch auf Erden das, was ich bis jetzt gesagt habe, glaubt, bekommt er von Gott die Vollmacht, einen, der gebunden ist von Finsternismächten oder auch von Engelsmächten. Im Engelfried zu lösen, was ihr, du und du und du und ich, was wir auf Erden lösen, das wird im Himmel gelöst sein, frei sein. Und was wir auf Erden binden, was wir an Gott binden, an Christus binden, das wird im Himmel gebunden sein. Das sagt der Herr Jesus einmal zu dem Petrus, was du, und dann sagt er zu allen seinen Jüngern, was ihr auf Erden löst. Wenn also ein Mensch vor mir sitzt, so, verzerrt mit dem Gesicht und von einem finsteren Geist und einem bösen Blick und sagt, ich hab einen finsteren Geist über mich bekommen. Oh, du sitzt vor dir. Was machst du mit dem? Was sagst du zu dem? Geh zum Herrn Pfarrer oder geh zu den Kirchenältesten, die ja eigentlich hier helfen sollten und Christen. Ja, was machst du dann? Wenn es Gott dir erlaubt und befiehlt, kannst du solche Leute hören. Kannst du sagen, im Namen Jesu, sei gelöst. Das kannst du. Ich kenne eine Reihe von Menschen, die das können. Und ich habe es auch schon einige Mal tun dürfen. Das sage ich in aller tiefer Dankbarkeit und Demut. Was ihr auf Erden gelöst, soll im Himmel gelöst sein. Und was ihr auf Erden bindet, soll im Himmel an den Vater und den Sohn und die Herrlichkeit gebunden sein. Wir können Menschen aus der Gewalt des Satans lösen, wenn sich die Menschen lösen lassen. Wenn einer was meint, damit will ich nichts zu tun haben, kommt es in meine Ohr. Deshalb darf man sich nie einem Menschen anbieten, ich lege dir die Hände auf, sondern muss warten, bis er darum bittet. Die Hände lege niemand schnell auf, sonst wird zu teilhaftig fremder Sünden, sonst springen die Mächte über auf dich, habe ich auch schon erlebt, dass sich jemand zu rasch die Hände auflegte und kam unter eine furchtbare Macht. Bin gleich zu einem wirklichen Gottesmann gelaufen. War mein Freund Karl Geier damals, der lebte noch und hat mich wieder lösen lassen, da war ich wieder frei. Das war eine Arbeit von Minuten.
Da war ich erlöst an diesem Körper und in diesem Körper. Die Wahrheit dieses Wortes. Es gibt ein Lösen und Binden. Und dieses Vollmacht zum Lösen und Binden hat jeder Einzelne, der vom Herzen wollt, jeder. Denn die Jünger Jesu, die waren auch keine größeren Helden als wir. Wie oft lesen wir und sie glaubten nicht. Und sie hatten Streit, wer der Größte sein wollte und so weiter. Genau so genau zu dir heute. Und dem sagt er, mit einem heiligen Eidschwur, was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Also vollziehen sich dort oben im Himmel Lösungen, vollziehen sich heilige Gottesbindungen, wenn wir auf Erden hier, vielleicht in einem Keller oder in einem Saal oder in einer Kirche kann man das erleben. Man kann es auch erleben im Wald oder irgendwo, in einer Höhle, kann man erleben, dass Menschen gelöst werden von ihren satanischen Bindungen und gebunden werden durch Seile der Liebe und des Glaubens und des Vertrauens und der lebendigen Gott und seinen Sohn. Das gibt es. Die Bibel ist kein Lügen- und Märchenbuch. Die Bibel ist Wahrheit. Diese Stelle steht Matthäus 16, 19 und Matthäus 18, 18. 16, 19, da wird nur dem Petrus gesagt und 18, 18 wird allen Jüngern gesagt. Und das darfst du auch für dich in Anspruch nehmen. Wenn schon die Jünger Jesu, die nur seine Schüler oder Nachfolger waren, diese Vollmacht bekamen, wie viel mal mehr bekommen wir sie, die wir die Glieder seines Körpers sind? Die Glieder am Leibe des Christus oder am Körper des Christus. Wie viel mal mehr wir? Denn alles ist euer, sagt uns Paulus, alles ist euer. Es gibt keine Vollmacht und keine Freude und keine Kraft und keine Verheißung, auch wenn sie zunächst nur Israel auf der unteren Ebene gegeben ist, die nicht in der höheren Ebene dir und mir und allen Gläubigen gegeben wird. Warum nennen wir sie nicht? Warum glauben wir nicht diesem Wort und machen Möglichkeit von dieser Zusage? Warum nicht? So, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen, es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen. Das war Nummer 5, Binden und Löwen. 6. In den Himmel liegen allerhand Bücher und Listen vor. Zum Beispiel sind da Bücher, in die sind alle Werke aller Menschen eingebracht. Buch der Werke. Und dann gibt es Bücher, in die sind die Namen derer eingetragen, die sich selbst und ihr Leben, ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart, ihre Zukunft, ihre Sünden und Ängste, ihren Jammer und Not und ihre ungestillte Liebessehnsucht und ihren Durst nach Tätigkeit und Gottes Wollen, die das alles den Herrn übergeben haben und gesagt haben, Herr, wenn ich mein Leben in meinen Händen behalte, dann ruiniere ich es, dann richte ich es zugrunde, ich lege es in deine Hände, du hast gegeben, dir gehört alles, nimm ich hin und lass mich sein, einzig, ewig, völlig dein. Wenn wir das geben und es auch tun, und im Notfall uns helfen lassen von einem. Ich habe mir auch helfen lassen müssen. Vor 49 Jahren. Ich habe mir helfen lassen. Ich war zu ungeschickt, zu ängstlich. Ich habe nicht gewusst, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Ja. Und lasst euch helfen. Es gibt hier in unserem Saal eine ganze Anzahl von Brüdern und Schwestern, die haben die Fähigkeit, anderen zu helfen, dass sie Jesus ergreifen. Lasst euch helfen von einem. Soweit meine Zeit und Kraft reicht, bin ich auch bereit, euch zu helfen. Zur Verfügung zu stehen. Also noch einmal, die Namen sind geschrieben. Freut euch nicht, dass ihr Macht habt über die Dämonen. Eine Tag kamen die Jünger zurück von einer Reise und sagten, Herr, wir haben Macht über die Dämonen. Wir sind gewichen. Wir haben deinen Namen angerufen. Und die finsteren Mächte sind gewichen. Und die Besessenen wurden gesund und normal und haben sich gefreut und haben da blockiert. Und sagt der Herr, freut euch nicht, dass ihr euch die Dämonen angetan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Das ist wichtiger, dass wir im Lebensbuch des Lammes stehen. Und jeder von uns, der sollte und könnte wissen, dass sein Name im Lebensbuch des Lammes eingetragen ist. In dem Augenblick, wo du dich als verlorenen Sünder Jesus übergibst, und in dieser Stellung bleibst, dass du jeden Morgen neu sagst, Herr, ich gehöre dir auch. Im Augenblick, wo du dich als verlorenen Sünder Jesus übergibst, und in dieser Stellung bleibst, dass du jeden Morgen neu sagst, Herr, ich gehöre dir auch heute. Hier bin ich. Bald zu wissen,
dass du eingetragen bist ins Lebensbuch des Lammes. So gewiss, wie du eingetragen bist in Bern oder in deinem Ort, wo du wohnst, dort in die Liste auf der Bürgermeisterei, im Einwohnermeldeamt, bist du eingetragen. Ja, kannst nachgucken. In der Schweiz ist das nötig, in Deutschland ist das nötig, in anderen Ländern ist das nicht nötig. Ja, und so darf man wissen, ich stehe drin im Lebensbuch des Landes. Ich bin sein Eigen. Nicht, weil ich so fromm bin, sondern weil ich so arm bin, so wehrlos, so hilflos, weil ich gar keinen Weg mehr sehe, gar keine Hilfe mehr. Also den einzigen Weg nach oben, und der ist nie verbaut, weil Jesus jeden auf und annimmt und zu sich dreht und zu seinem Eigentum macht, der zu ihm kommt. Und wenn du das jetzt tätest, während des Zuhörens, dass du sagen würdest in deinem Herzen, ja, Herr, ich will endlich ernst machen, ich will dir endlich ungeteilt gehören, Herr, nimm mich hin. Das ist der Himmel. Das sind diese Bücher, wir werden sie mal sehen, von Engelfürsten geführt, wir werden mal staunen. Alles, was wir auf Erden ihm nicht bekennen, wird dort in einem großen, gewaltigen Film, in einem Tonfilm vorgeführt. Da werden aber nicht nur die Worte erklingen, die du gesprochen hast, deine bösen, hässlichen, schimpfen Fluchworte, dann werden auch die Gedanken gezeigt, die du in deinem Innern verborgen hast. Da werden die Gedanken offenbar werden, sagt die Bibel. Aber das braucht nicht zu sein. Das wäre ja eine blamable Sache. Das wäre schrecklich. All meine bösen Worte und all meine bösen Gedanken. Wer Grauen hat. Nein, gesagt, das kriege ich immer wieder, jeden Tag, jeden Morgen. Ja, wenn ich nachts wach werde, sage ich, Herr, ich bin dein. Halleluja, ich bin dein. Bleibe dein. Und so macht ihr es auch. Macht es so. Gebt euch den Herrn zu eigen, er stößt euch Licht hinaus. Und dort oben, aus dem Buch der Werke, wird alles gestrichen. Und der Name ist eingetragen ins Buch des Lebens. Und das darf man wissen. Das darf man wissen. Fang mal an, das zu glauben. Fang an, dafür zu danken. Und dann verwandelt der Heilige Geist deinen zitternden Glauben. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist so etwa die unterste Stufe. Der verwandelt diesen zitternden, ängstlichen Glauben in einen siegesfrohen, leuchtenden, festen Glauben der Gewissheit. Das macht der Herr. Das ist wunderbar. Die Namen sind dort oben eingeschrieben. Das war Nummer 6, jetzt kommt Nummer 7. Dort oben, im Himmel, da ist nicht nur Freude, sondern da ist Jubel, Jauchzen und Frohlocken. Das sind Steigerungen der Freude. Freude, Jubel, Jauchzen, Frohlocken. Dort oben im Himmel. In dem Augenblick, wenn auf Erden ein Mensch niederkniet, irgendwo im Dreck, irgendwo vielleicht in einem Salon, einem vornehmen Millionär, habe ich auch schon erlebt. Oder in einer Kirche, habe ich auch schon erlebt. Nach der Sammlung in Kirchen. In Augenblick, wenn ein Mensch niedergeht und gibt als verlorener Sünder, ich sage aber als verlorener Sünder, nicht als einer, der sagt, ja, ich könnte dir gern glauben, aber ich bin ein viel zu hochgebildeter Mensch, dass ich das nicht glauben kann. Du willst nicht glauben, wer da will, so selig werden, preist den Herrn. Ja, das ist der Weg. Dann, in dem Augenblick, wo ein Mensch niedergeht und sein Leben dem Herrn gibt, in dem Augenblick bricht im Himmel, und nun ist das übersetzt mit Freude. Man kann es aber auch übersetzen mit Freudenjubel. Ein Freudenjubel auf vor den Engeln Gottes. Das will ich euch vorlesen, dass ihr das glaubt. Ich lese euch vor Lukas 15, Vers 7. Lukas 15, 7. Obwohl ihr ja all die Stellen auswendig kennt. Ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 angeblich Gerechte, müssen wir im Geist übersetzen, mehr als über 99 Gerechte, für die der Buße nicht bedürfen, mehr als 99 Gerechte. Wir sehen also, es ist Freude im Himmel, ein Freudenraum spricht in den Himmel aus. Über einen Sünder, der Buße tut. Dieser eine Sünder, das ist zunächst, das bist du und ich. Wenn wir aber anfangen, unsere Bibel prophetisch zu lesen und dieses Wort teilen, das ist im Urtext betont, dann ist ein Sünder gemeint, ein ganz großer Sünder, der allergrößte, der mal Buße tut. dann ist ein universeller Freudenrausch an dem Himmel. Wer dieser Sünder ist, das sage ich euch nicht. Das könnt ihr selber finden, wenn ihr treu und fleißig eure Bibel lest. Der Sünder.
Aber die Welt ist zugemeint. Zuerst kriege ich der Sünder gar nicht an. Gar nicht. Sagt die Dinger davon. Von diesem großen Sünder, der meisten gesündigt hat, der am meisten vergeben werden muss. Und weil ihm am meisten vergeben werden, er muss am meisten vergeben werden, weil er am meisten gesündigt hat. Die Quelle aller Sünde war. Und wenn das vergeben ist, der liebt viel. Wenn viel vergeben ist, der liebt viel. Und wenn wenig vergeben ist, der liebt wenig. Steht geschrieben, das ist Gottes Wort. Das ist die prophetische Schau, die prophetische Zielschau der Schrift. Das fühlt man aber nicht. Je größer eine Versammlung ist, umso weniger eingehen darf. Verstehen die meisten nicht. Das sollen sie auch gar nicht verstehen. Sie sollen nicht sagen, der und der und der und der. Ach, der größte Sünder war der Adolf Hitler. Ja, der größte Sünder. Der Nachfolger von Adenauer ist Kiesinger. Dieser Kiesinger hat als Vorfahren väterlicher Seite lauter Protestanten, lauter evangelische Protestanten, fromme Männer, Frauen und auf mütterlicher Seite lauter Katholiken. Auch frohe Leute. Und seine Großmutter, die war schon das Vom. Und als der Kiesinger noch ein Knabe war, von 13, 14 Jahren sowas, und da sagte seine katholische Großmutter, oh, der Luther, das war ein böser Mann, der hat die heilige Kirche zerbrochen. Und der Luther, der kommt einmal in die Hölle und nie wieder heraus. Sagte die Frau. Und da sagt der junge Kiesinger, ach Oma, der auch katholisch ist. Aber im Herzen mehr evangelisch als katholisch. Ja. Ach Oma, der Luther kommt auch wieder raus. Der Luther, der war doch ein voller Mann. Und der Luther, der hat doch nur der Kirche helfen wollen. Und so schlimm ist das wohl nicht, dass er jetzt endlos da drin bleiben soll. Ach nein, Mutter, der Luther, der kommt wieder raus. Du gehst zu weit. Der hat's gut gemeint. Und Gott sieht das Herz an. Hat der Junge zu der Oma gesagt. Ich habe es aus seiner eigenen Feder gelesen. Und dann ging die Oma zu ihrem Beichtvater. Das war nicht ein einfacher Kaplan, das war ein höherer katholischer Geistlicher. Sagt, denken Sie, Hochwürden, mein Enkelsohn, der sagt, der Luther, der käme aus der Hölle wieder heraus. Was sagen Sie dazu? Da sagt er, ach, liebe Frau, Gott ist so groß und barmherzig. Der wird auch seinen verlorenen Sohn Luther wieder einmal aus der Hölle herausholen. Und wird ihn selig machen. Glauben Sie nur, so groß und barmherzig ist Gott. Katholischer Geist. Eine wahre Begebenheit. Und dann war die Oma nicht mehr so starke Mutterfeindin wie vorher. Das ist interessant. Ihr könnt das nachlesen in dem Büchlein Schwäbische Jugend. Da beschreibt Kiesinger seine Jugend. Ganz ergreifend schön. Dass auch unter diesen großen Männern solche wunderbare Menschen gibt. Hätte ich gar nicht geglaubt. Ich habe von der Kiesinger gar nicht gewusst, war für mich ein unbeschriebenes Blatt. Ja. Aber ich habe den Mann so lieb gewonnen, durch dieses kleine Büchlein. Ja. Dafür nebenbei, entschuldigt, wenn ich als Deutscher jetzt was von einem Deutschen, es gibt natürlich wieder den Mann, Schweizer Bundespräsidenten, auch fromme Männer und den Schweizer Generalen gibt es fromme Männer, ich weiß das, ja. Aber es gibt auch, die Deutschen sind auch nicht alle böse Menschen. Es gibt auch ein paar gute Gedanken. Anwesend ausgeschlossen. Ihr versteht, was ich sagen will. Meine lieben Freunde, es ist Freude im Himmel. Deshalb werden zum Beispiel in Offenbarung 12, Vers 12, das ist vor Beginn, das ist schon während der Anschaltszeit, vor Beginn des tausendjährigen Reiches, in Offenbarung 12, Vers 12, werden die Himmel aufgefordert, zu frohlocken und fröhlich zu sein. Da heißt es, Offenbarung 12, 12, darum, da waren nämlich Menschen, die haben überwunden durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses, das heißt, sie haben geglaubt an das Blut Jesu Christi, sie haben geglaubt an das Wort Gottes, an das Zeugnis Gottes, und haben Zeugnis abgelegt und haben ihr Leben nicht geliebt, bis in den Tod sind geschlachtet worden, was ich vorhin sagte. Und deshalb, weil es solche Leute gab, Vers 11, die haben überwunden um des Bluts des Lammes willen
das Wort ihres Zeugnisses willen und habe ihr Leben nicht geliebt bis hinein in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnet. Seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnet. Zu ihr anderen Planeten und Sterne und Himmelskörper, die ihr bewohnt. So, das ist doch so eine hohe Temperatur, da muss man ja verschmelzen, oder so eine niedrige Temperatur. Ha, habt ihr eine Ahnung von der Größe Gottes? Der kann jedes Lebewesen anpassen, jedem Milieu anpassen. Ihr Himmel und die ihr die Himmel bewohnet, gibt es also bewohnte Himmel? Gibt es Bewohner der Himmel? Natürlich, das wäre sonst die Lüge, das wäre ja Märchen. Und unser Gott lügt nicht mehr, erzählt keine Märchen. Freut euch, verlockt, ihr Himmel, denn wir sind Menschen, die sind in den Tod gegangen, um des Blutes Christi und um des Wortes Gottes willen, und haben ihr Leben preisgegeben. Und die erregen im Himmel einen Freudenrausch. Ich weiß von einem treuen Gottesmann, der übersetzte dieses Wort mit Freudenrausch. Ein Freudenrausch bricht in den Himmel aus. Und so freut sich der Himmel über jeden, der da oben erkannt wird, als einer, der den Plan Gottes hinausführen will. Das war Nummer 7, jetzt kommt Nummer 8. Dieser Himmel muss einmal den Christus empfangen. Nun ist der Herr Jesus einmal ursprünglich ja beim Vater gewesen. Nicht nur beim Vater, sondern im Vater. Und eines Tages hat der Vater den Sohn aus sich gezeugt oder gezogen oder geboren. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jetzt waren der Vater und der Sohn nebeneinander und haben sich gegenseitig gesehen und ihre Freude gehabt. War der Vater nicht mehr allein. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt oder heute habe ich dich geboren. Selbe Wort. Und dann ist der Sohn beim Vater gewesen und als die Zeit kam, kam er auf die Erde und wurde Fels in der Wüste, wurde brennender Dornbusch, wurde eher eine Schlange und hat sich in alle möglichen Gestalten verwandelt. Er wurde auch Fels, der Fels, welcher mit Früchte war, der Christus, gegen 1. Korinther 10. Und dann wird er Mensch. Und als Mensch ist er in das schlechteste Volk eingegangen, das es gibt. Das ist nicht die Deutschen. Das ist Israel. Nach Gottes Wort, Israel hat mehr als doppelt gesündigt wie Sodom und Gomorra. Und das waren die gesundesten Völker. Sagt Gottes Wort. Und er ging ins Volk Israel ein. Das verlorste Volk. Und dann wurde er nicht sogar ein König oder ein Priester oder ein Prophet. Dort wurde er der Ärmste, der Verachtetste. Nein, der Allerverachtetste wurde er. Verbieten für mich. Und dann wurde er zur Sünde gemacht. Weil die Sünde der ganzen Welt auf deine und meine getragen, gesühnt, gezielt, hinweggetan, durch sein Blut und Opfer. Und Gott hat sein Ja gegeben zu diesem Opfer, indem er den Sohn auferweckt aus den Toten und hat ihn hinaufgenommen in den Himmel. Und dann ist er zum ersten Mal empfangen worden. Nun kommt er bald wieder und holt die Seinen. Und die Ersten, die er abholt, das sind wir. Wir sind sein Körper, sein Leib, seine Brüder und Lieder, dich und mich. Die werden ihn glauben, heute Abend, und nehmen sie mit sich. Und dann gibt es einen Empfang, von dem die Bibel sagt, darüber wäre viel zu sagen, aber ihr seid im Hören müde und träge geworden, ihr könnt das gar nicht fassen. Das gibt einen Empfang, wie noch nie einer gewesen ist. So wie die Königin von England empfangen hat. So wie der Adolf Hitler empfangen wird, früher als er mit dem Rausch war, und als das deutsche Volk noch im Rausch war. So wie ein Mensch empfangen wird, wie der Christus empfangen wird. Der Christus aus Haus und Liedern ein Empfang, eine Intronisierung, eine Begnadung, eine Verleihung von Würden und Vollmachten, wovon wir uns keinen Begriff machen können. Und das wird einmal sein, der Christus. Der Himmel muss den Christus empfangen. Zuerst ihn allein, aber ich will euch das vorlesen, damit ihr seht, was ich eben sage. Das ist das kein Fabulieren, ich werde mich hüten. Das ist die Schrift, Wahrheit. Ich lese aus der Apostelgeschichte 3, den 21. Vers, wo geschrieben steht, tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Wenn ein Mensch hinkehrt zu Gott, zu dem Kreuz, da werden seine Sünden ausgetilgt, ausgelöscht. Vers 19, Apostelgeschichte 3, 19. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner Propheten von jeher geredet hat. Gott hat immer geredet, es wird mal alles wiederhergestellt. Du auch, mich auch. Jeder Gefangene, jeder Gefesselte, jeder Verirrte, jeder Feind, der Gottlose, alles wird mal wiederhergestellt. Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Darüber will er früh und spart mit seiner Gnade walten, nicht mit seinen Gerichten. Die Gerichte auch. Es geht immer durch Gerichte, aber durch Gerichte in die Gnade. Es gibt keine Gerichte, die nicht der Gnade enden und münden. Und es gibt keine Gnade, die nicht vorher durch Gerichte geht. Wir müssen uns selber richten. Wir dürfen uns selber richten. Richte dich selbst, da wirst du nicht gerichtet. Wer sich selbst richtet, wird nicht gerichtet. Aber wer meint doch, ich bin ein tadelloser Kerl und so weiter, der wird gerichtet. Wer aber sagt, ich bin ein Sünder, ein Verlorener, bin ich wert der Gnade Gottes. Wer so sagt, der wird nicht gerichtet. Meine Freunde, das ist groß und gewaltig, das dürfen wir fassen. Und der Himmel muss den Christus empfangen. Und das gibt dann erst einmal allein, dann kommt er wieder bis in die Wolken des Himmels. Wir werden entrückt, hinaufgehoben, mit ihm vereint. Dann stellt er uns vor seinen Preisrichterstuhl, vor seinen Bema. Und dann wird das Letzte ausgeschmolzen, was wir da noch mitnehmen. Denn wenn wir entrückt werden, sind wir noch nicht vollkommen. Na, da haben wir noch manche Anlagen, Neigungen, Tendenzen in uns mit, die als Erdmasse in uns ihr Wesen treiben, die uns unglücklich machen. Und die werden ausgeschmolzen durch Feuer. Das ist kein Höhenfeuer, das ist Reinigungsfeuer, Läuterungsfeuer. Aber was wir hier dem Herrn sagen, da werden wir hier ausgeschmolzen. Das ist schmerzlich, das demütigt, aber das ist gut, das ist heilsam. Und dann werden wir vor den Vater gestellt, ohne Runzeln und ohne Flecken. Jetzt haben wir noch Runzeln und Flecken, du und ich, jeder. Auch der Paulus hatte seine Runzeln und Flecken. Der Einzige, der keine Runzeln und Flecken hatte, war der Herr Jesus. Der war ja auch Gottes Sohn. Der war ja Gott von Ewigkeit her. Wir sind Fleisch und Fleisch geboren, in Sünden gezeugt, in Sünden geboren, sind wir alle. Wir haben Runzeln und Flecken. Auch wenn wir in Gott sind, haben wir noch Runzeln und Flecken. Aber die werden ausgeschmolzen. Aber was sie auf Erden ausschmelzen lassen durch den Heiligen Geist, ist weg, nicht mehr da. Meine lieben Freunde, er muss aufgenommen werden. Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Das ist das Ziel Gottes, die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Man nennt das auch die Wiederbringung aller Dinge, wird alles wiedergebracht. Auch der Fernste, auch der Verlorenste, auch der Verirrteste, der größte Feind, der wird wiedergebracht. Dafür haben wir ungezählte Vorbilder in der Schrift. Oh, wenn ich jetzt anfangen wollte. Aber nein, das kann ich natürlich nicht. Ich habe noch zwei Punkte und bin am Ende. Neuntens, was ist der Himmel? Unser Bürgertum ist der Himmel. Unsere Politiken, auch Politik, sagen die englischen Übersetzungen, sind in den Himmel. Philipper 3, Vers 20. Philipper 3, 20. Da steht ganz klar, und das dürfen wir glauben, das dürfen wir ergreifen, unsere Politik oder unser Bürgertum ist der Himmel. Das Wort unser ist im Urtext betont. Unser. Die anderen, die haben ihre Ehre und ihr Bürgertum und ihre Bewunderung, ihre Anerkennung, ihre Freuden und Leiden und Lüste und so weiter auf der Erde. Das sind irdische Menschen. Aber unser Herr, was macht mein Herz zum Himmel? Was macht dem Himmel zu? Unser Bürgertum, unsere Sehnsucht, unsere Rechte, die sind in den Himmel. Wir sind ja nur Gäste. Wir sind Gäste. Aber das sind wir daheim, schon jetzt im geistigen Glauben. Unser Bürgertum sind in den Himmel, wo wir auch den Herrn Jesus als Soter erwarten, der uns und Leib der Niedrigkeit gleichgestalten wird mit seinem Leib der Herrlichkeit. Mit der wirksamen Dynamik, mit der Kraft, mit der er vermag, mit der er das Vermögen hat, dass alle ihm sich gehorsam zu machen. Das Weltall wird ihm gehorsam. Von der Rohre aus, wo sein Thron ist, wo ihr im Geiste jetzt schon lebt, da ist unser Herz. Wo dein Schatz ist, dann ist auch dein Herz. Ja. Wenn dein Schatz, deine Braut, in Tun ist, dann ist dein Herz auch in Tun. Ja. Und wenn dein Schatz in woanders ist, dann ist auch dein Herz. Und unser Schatz, der ist dort oben. Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Und so ist unser Wandel, unser Bürger, der muss uns sehen, durch unsere Freude, unsere Friede, die Quelle des Materials, die Quelle unserer Seligkeit, unserer Gewissheit, die sind dort oben bei ihm. Dort oben, wir sind dort oben zu Hause, das ist immer zu Bürger. Und ja, auf Erden sind wir Gäste und Fremde. Ja. Sind zufrieden. Wollen gar nicht die Größten werden und wollen gar nicht gewaltig und groß sein. Und dann möchtet ihr mit irgend so einem Großen tauschen? Ja? Mit Mao Zedong und dann mit dem tauschen, nicht wahr? Ja. Oder mit dem amerikanischen und englischen Großen? Ach nein, wir haben ja so viel zu haben. Haben wir viel besser. Ne? Wir haben unseren Heiraten, haben unsere Bildung, haben unsere Freude und haben unsere Brüder und Schwestern und haben Möglichkeit, deutlich zu nehmen. Sind ihr keine glücklichen Menschen? Das sind die glücklichsten Menschen. Ja. Letzter Punkt. Und jetzt kommt das Schönste. Schönste kommt immer zuletzt. Schönste. Ich lese vor aus Kolosser 1, Vers 5 und 6. Ja. Da steht geschrieben. Das Hoffnungsgut. Also ein Gut, ein Besitztum, das wir noch nicht haben, worauf wir aber hoffen, was in der Zukunft uns gegeben wird, und das nennt die Schrift unsere Elpis, oder unsere Elpida, oder unser Werkstida, oder unser Hoffnungsgut, was wir einmal haben werden, was wir einmal sein werden. Wisst ihr, was wir sein werden? Wir wollten dem Herrn Jesus gleich sein, werden ihm gleich sein. Wir werden dieselben Funktionen und Fähigkeiten haben wie er. Mautesel, ohne Abschrift. Wisst ihr, was wir besitzen werden? Tapanta werden alles besitzen. Es gibt nichts im Weltall an Kraft, an Macht, an Materie, an Lebenswirkungen, an Freuden, an Wunden, an Seligkeit, die wir nicht einmal bekommen. Es gibt auch Dinge, die wir nicht mehr haben werden. Leid und Tod und Schmerz und Müdigkeit und Schrei und Kummer und Sorgen, die werden entfliehen. Was? Aufgelöst uns nicht. Die haben wir nicht mehr. Aber wir werden das alles. Ein Tag leer und werden wir nicht besitzen. Es kann nicht früher werden, bis Jesus siegt, bis dieser Kreis der Erde zu seinen Füßen liegt, bis er im neuen Leben die ausgesöhnte Welt, dem wird ihm gegeben, vor das Angesicht gestellt. Und da sagt der Vater, gut, mein Sohn, nimm du sie mit deinem Körper, deinem Leib, deinen Gliedern oder meinen anderen Söhnen. Denn Gott will ja viele Söhne zur Herrlichkeit führen, und dazu gehören wir auch. Denn wir haben es uns. Brüder, wo soll ich die Worte hernehmen, um den Vollumfang, um den Reichtum, um die Schönheit, um den Gelang, um die Würde, all dessen zu schildern, was uns gegeben ist? Kann man nicht. Also noch einmal, ich lese. Unser Hoffnungsgut, das für uns oder für euch aufgehoben ist in den Himmel, von welchem ihr zuvor gehört habt, im Worte der Wahrheit des Evangeliums. Das Evangelium sagt uns, für uns sind die Sätze bereit. Kronen und Throne sind für uns bereit. Ja. Das ist kein Hochmut. Das sagt Gottes Wort. Und wer das fassen kann, der wird mit stolzen Hochmut und sagt, oh, wird mal auf den Thron sitzen. Das haben die Jünger gewohnt. Wer wird doch mal auf den Thron sitzen neben mir? Das macht uns demütig. Jede wahre Gotteserkenntnis, auch die Erkenntnis der herrlichsten Dinge, die macht uns demütig und klein. Aber wer noch ein freches Maul hat, ist ein Zöldran und Kraftmacher und hat immer recht und muss immer das letzte Wort haben, der hat das Wesen noch nicht erfasst. Der hat das Wesen nicht erfasst. Ja. Das Evangelium, das im ganzen Kosmos verkündigt wird und ist dort fruchtbringend und wachsend, wie auch bei euch. In uns wächst das Evangelium, die Erkenntnis des Heils. Wir sehen immer mehr, immer Größeres, immer Herrlicheres. Und diese Heil, dieses Evangelium, das wächst ethokosmos, in dem ganzen Kosmos. Und der Kosmos ist die ganze Welt, wie sie jetzt ist. Und dazu gehören auch die Kosmokratoren, das sind die Licht- und Finsternisengel, dazu gehört auch Satan. Und in diesem Kosmos hat sich auch Christus erwidrigt. Nur Gott gehört nicht zum Kosmos, der steht drüber. Und in diesem Kosmos wächst das Evangelium. Also was jetzt in deinem Herzen vorgeht, vollzieht sich im ganzen Kosmos, auch in den Geistermächten und Gewalten. Jetzt verstehen wir, warum die Mächte und Gewalten herunterschauen auf uns, warum die Fürstentümer der Himmelsregionen gucken auf das, was uns verkündigt worden ist. Jetzt verstehe ich das erst. Was ist das so groß?
Das ist in den Himmel. Solche Vorgänge, gewaltige Vorgänge, bei denen der verklärte Christus das Haupt und seine Glieder den Mittelpunkt bilden und die Hauptrolle spielen. Also glaubt nicht, den russischen Raumfahrern, da oben wäre nichts. Dort oben sind wunderbare, gewaltige Vorgänge und gewaltige Dinge, Reichtümer, Schätze und so weiter, die einmal gegeben werden. An den Christus zuerst, das Haupt und die Glieder, den Thron und die Brüder, aber dann durch uns, dem ganzen Weltall, weil alles wiedergebracht werden muss. Das ist das Evangelium. Das ist in den Himmel. Und diese Himmel, die führen jetzt ihre Aufgaben aus als Behälter und werden einmal im Feuer verbrennen. Alles, was drunter ist. Aber was der glaubt, der wird nicht verbrennen. Wir sind unverbrennbar, denn wir sind ja beim Herrn. Und dürfen dann den anderen, die verbrannt sind, aus der Asche wieder zur Auferstehung, zum neuen Leben verhelfen. Aber das sind Dinge, die sind so gewaltig, auf die kann ich jetzt nicht mehr eingehen. Gott segne euch, ihr Lieben, und freut euch über das, was in der Himmel ist, was Trost ist, wo unser Leben ist, unsere Heimat, unsere Schätze, unsere Hoffnung und unsere Herrlichkeit. Jesus Christus, Gottes Sohn, hoffnungslos in Ewigkeit. Halleluja. Amen.
Weiteres Band leer.